Ja, hallo und herzlich willkommen zum Live-Chat bei Jetzt TV. Ja, da ist der Hans-Gert und sagt etwas, was meint zu sein, ist jetzt da. Damit meinst du ja auch schon, dass du das bist, was er eigentlich nicht ist. Sehr gut. Ja, und du freust dich auf unser Meeting. Ja, ich immer auch, weil es gibt nichts Besseres, als im Satsang zu sein, also mit sich selbst letzten Endes zu sein. Satsang ist ja nur die äußere Entschuldigung dafür, dass man jetzt Zeit mit sich selber verbringt. Und zwar mit der wahren Qualität, die man ja immer ist, jenseits der Idee, die ja aufgekommen ist, leider irgendwann mal, dass man glaubt, dass man der Körper ist und alles, was darin passiert. Und so sehr man sich auch anstrengt, das zu sein und das immer versucht zu bestätigen, es dennoch nie wird. Und man ja auch nie frei wird. Also frei wird man ja auch nicht. Denn das, was glaubt, dass es dann frei wird, ist dann weg, wenn Freiheit ist. Und Freiheit ist sowieso immer in Bezug auf das, was unsere wahre Identität ist. Die ist ja immer schon da, nicht irgendwie getrennt von uns. Und wir sind das immer schon. Und das heißt, wir sind noch lange nicht deswegen erleuchtet oder verwirklicht. Das gilt es eben noch zu tun. Das ist unser Job hier als Mensch, das umzusetzen, dich auch das als das, was du bist, zu bestätigen. Mit anderen Worten, ja zu sagen zu dem, was du wirklich bist und dich damit anzuerkennen als das, was das Einzige ist, was tatsächlich ist, nämlich du. Das heißt, man ist nicht schon verwirklicht, sondern man ist immer das, was trotzdem noch eine Anerkennung bzw. Verwirklichung braucht, um es zu leben. Ja, und mit Schweigen kommt man dem natürlich am nächsten, denn das, was wir wirklich sind, kann nicht sprechen, hat keine Sinne, kein Bewusstsein, es kann sich nicht mitteilen, kann nicht aktiv oder passiv werden. Es ist im Prinzip immer still, immer die gleiche Qualität und sogar dieselbe, nicht nur die gleiche. Wenn wir also still werden, da sind wir dem am nächsten in Anführungsstrichen, denn näher kann man ja sich selber nicht sein, als man schon das ist, was man ist. Aber die Qualität des Nichtausdrucks, der dann ist, entspricht dem, was dem entspricht, was wir sind. Ja, und dazu sagt dann der Hans-Gert jetzt, ich erlebe beim Satsang immer, dass alle Fragen plötzlich weg sind. Da bist du nicht allein, das sind die meisten. Also ich komme dann immer in Bedrängnis und muss dann anfangen, mir selber Fragen zu stellen, damit es einen interessanten Live-Chat gibt, weil sonst niemand fragen kann. Und das ist letzten Endes die Wirkung dieser Stille, von der ich gerade sprach. Da wird man sozusagen sprachlos. Genial ist natürlich, wenn man für immer sprachlos bleibt. Und das ist dann möglich, wenn du immer mehr eintauchst in das, was still ist. Dann hast du auch außerhalb des Satsangs keine Fragen, denn die meisten Fragen tauchen nun mal außerhalb des Satsangs auf. Hallo Regina, du teilst mit, dass du öfter im Inneren Druck und Unruhe verspürst und dass du immer irgendwas machen musst. Ja, das ist ein Ausdruck von Not in dir, die Not, in der du bist, dass du nicht weißt, wo du sonst hingehen kannst, wenn du dich nicht auf irgendwas beziehst, beziehungsweise dass du nicht weißt, dass es möglich ist, bei dir zu bleiben oder deine Erfahrung nicht ist, bei dir zu bleiben, weil in dir dann diese Energie von Unruhe auftaucht. Und damit ist dann sozusagen, wenn du nichts tust, also einfach nur still bist, ist das für dich schon so etwas wie eine Bedrohung. So, und wie erlöst man diese Unruhe? Indem man sie spürt, indem man sie da sein lässt, nichts weiter mit ihr macht, sodass man dann aus seinem Muster aussteigen kann, immer etwas zu tun, wenn Unruhe da ist. Das heißt, wenn Unruhe auftaucht und du spürst das, dann dich einfach hinzusetzen oder, wenn das nicht geht, irgendwo zu stehen oder zu sein und dann zu erlauben, dass diese Energie von Unruhe sich im Körper austobt. Und irgendwann mal ist die Energie davon erledigt und dann kehrt wieder Stille ein, sodass du dem Druck dann nicht mehr verspürst. Und manche Formen von Aktivität, die sich genauso anhören, wie du es jetzt beschrieben hast, kommen daher, dass man auch bestimmte Defizite hat, dass man also bestimmte Dinge von sich verlangt, dass man beispielsweise aktiv ist oder immer etwas für andere tut, um sich dann geliebt zu fühlen oder gesehen zu werden. Das sind auch Aspekte, die dazu führen, dass diese Unruhe da ist. Das heißt, man ist sich dann selber nie genug und immer in Action, immer damit beschäftigt, für andere irgendwas zu tun. So, wie kannst du das ändern? Nun, erstmal, indem du dir dessen bewusst bist, dass es so ist und eben das anwendest, was ich eben sagte, nämlich dann die Unruhe da sein zu lassen. Und auch in der Meditation wird sicher, wenn du überhaupt meditierst, mit dieser Thematik auch die Unruhe auftauchen. Und das ist ebenso eine gute Gelegenheit, denn ohne dass wir sie entlassen, wenn sie auftaucht, wird sie sich nicht erlösen. Und ohne möglicherweise auch den Grund dafür zu kennen, wird sie es nicht erlösen. So, ansonsten hilft natürlich Meditation, denn das ist ja die Stille. Und normalerweise wird jedes System in der Stille still, wenn es nicht irgendwelche Formen von Drang noch hat, die sich durch Aktion und Aktivität ausdrücken müssen. Okay, Hans-Gerd, du sagst weiter, ich finde Satsang besser als Meditation. Meditation kann ich nicht, aber beim Satsang komme ich bei mir an. Ja, dann ist das erstmal für dich das Mittel, um bei dir anzukommen und dich dann dadurch daran zu gewöhnen, beziehungsweise sich da Aspekte von dir in der Stille erlösen. Sonst würdest du nicht bei dir ankommen, so wie du es zumindest beschreibst, als bei dir ankommen. Und dann würde es irgendwann auch gehen zu meditieren. Die Frage ist, was du natürlich als Meditation bezeichnest und dann deswegen von dir verlangst. Daher wäre es gut, mal kurz mitzuteilen, wie du meditierst oder wie Meditation für dich aussieht, wenn du sagst, so ist sie richtig oder ich kann sie. Dann können wir uns das nochmal anschauen. Und du sagst noch dazu ergänzend, ist das Faulheit? Das schauen wir uns an, wenn du noch antwortest. Hallo Delila. Du fragst, ist mit allen Gefühlen einfach sie im Körper ausbreiten lassen, dass diese sich dann erlösen? Ja, das ist richtig. Sie erlösen sich, indem sie dir als Bewegung, als Unruhe, als Gefühl, als was auch immer bewusst werden. Und greifst du nicht ein, versuchst du sie nicht zu unterdrücken, erlösen sie sich. Aber es kann sein, dass das Thema, was dazu führt, dass diese Gefühle da sind, die dir möglicherweise nicht gefallen, in dir nicht bekannt ist oder noch nicht erlöst ist. Und dann würde das bedeuten, du bedienst es immer weiter und dann baust du es in Momenten wieder auf, während du es dann in anderen Momenten wieder abbaust, wenn es als Gefühl, als Unruhe und so weiter in dir auftaucht. Ja, und Regina, du sagst natürlich wegen deines Drucks und der Unruhe jetzt zu meditieren, dass es dir deswegen auch sehr schwer fällt. Das ist klar. Aber du kannst natürlich, wie gesagt, das nutzen, indem du da sitzt in Meditation, beziehungsweise einfach da sitzt, sagen wir noch nicht mal, dass es Meditation ist, du einfach da bist und diese Gelegenheit nutzt, dass dann, wenn du da sitzt und weiter nichts tust, diese Gefühle und all das, was an Drang in dir ist, auftaucht. Und dann, wie gesagt, einfach nur zuschauen, während es sich in dir ausdrückt. Damit erlöst du das. Und dann kommst du mit der Zeit in Meditation. Wenn du nur lange genug sitzt, denn so viel kann ja auch nicht in dir auftauchen, dass sich das nicht irgendwann mal abflacht. Das heißt also, die Unruhe wird irgendwann in jedem Fall weniger, wenn du länger sitzt. Am Anfang müssen das vielleicht ein paar Jahre sein, danach sind das dann ein paar Monate, dann ein paar Stunden und möglicherweise auch mal ein paar Minuten. Oder du setzt dich einfach hin und schon bist du versunken in dir selbst. Hallo Susan, du sagst, ist es mit Unsicherheit ähnlich wie mit diesen Gefühlen bezüglich dessen, wie man sie erlöst? Natürlich auch genau das mit allen Aspekten, die ein Gefühl bedingen und aber auch Gedanken. Gedanken und Gefühle, alle erlöst man sie, indem man sie einfach laufen lässt. Also sich ihnen nicht in den Weg stellt, denn das führt zur gewohnten Irritation und verstärkt mit der Zeit die Gefühle und dann wird es immer schwerer, mit ihnen zu sein. Hallo Nils, du sagst, ich glaube, ich denke täglich immer noch relativ viel und oft, aber ich weiß es danach, zum Beispiel abends, nicht so genau, ob die Maschine die ganze Zeit am Laufen war. Ist das eine Verbesserung? Nicht unbedingt. Kann eher das Gegenteil sein. Also, dass du so viel denkst, dass du das dir nicht merken kannst, was an Denken tagsüber stattgefunden hat. Eine Verbesserung ist dann, wenn du dir dessen bewusst bist, dass viel Denken ist und immer wieder der Impuls auftaucht, die Finger davon zu lassen, weil es als sogenannte Gedanken in dir aufgetaucht ist. Hans-Gerd, bezüglich Meditation, sagst du, in der Anwesenheit eines Erwachten ist es leichter, mit mir selbst alleine komme ich nicht an und so weiter an. Kommt vielleicht noch was? Ja, natürlich ist das klar. Wenn du mit jemandem bist, ob erwacht oder nicht, und derjenige oder diejenige ist einfach Stille gewohnt und muss der nicht entkommen, dann potenziert sich das. Aber auch wenn du meditieren willst und es sind um dich herum Menschen, die nicht in Meditation sind, hilft dir der Aspekt, der die Menschen ja um dich herum auch sind und der immer auch still ist, also ihre wahre Identität, diese Qualität von Anwesenheit durch Menschen, die gar nicht meditieren müssen, hilft dir auch. Aber ist natürlich klar, wenn jemand die Stille ist, dann ist es leichter, teilt sich das leichter mit. Hallo Ramona, wenn ich sagen würde, ich bin nicht der Körper, damit bin ich fein, dann gibt es kein Problem. Ja, wenn du es wirklich lebst, nur wenn du es für dich noch nicht leben kannst, weil du dich noch nicht als das erkannt hast, was nicht der Körper ist, dann wird es dann in diesen Momenten wieder nicht so fein und dann gibt es auch Probleme. Das heißt also, für dich ist ziemlich klar, weil du die Position sicher einnehmen kannst, die frei ist von der Identifikation mit der Form. Aber in der Praxis ist es noch nicht so, dass das selbstverständlich durchgängig der Fall ist, dass es keine Ich-Identität gibt. Also nicht die Identifikation mit der Form. Hallo Frankie, du sagst dazu bezüglich in die Stille kommen, ich verbinde mich gerne mit dem Atem und halte meine Aufmerksamkeit im Körperbewusstsein. Innerer Körper, sagst du nach Eckhart Tolle. Ja, das ist ein probates Mittel, natürlich, weil es geht ja immer darum, bei sich zu bleiben. Das heißt, nicht sein Heil oder sich selbst irgendwo im Außen zu suchen, sondern bei sich zu bleiben und mit der Aufmerksamkeit nirgendwo hinzugehen. Und von daher ist es stimmig, bei dir zu bleiben. Und wenn es nicht gelingt, dann atme oder bewusst bzw. halte deinen Fokus auch da, wo der Atem passiert. Am besten ist, das auch nicht mehr tun zu müssen, nur am Anfang möglichst, wenn nötig. Und dann im Grunde genommen die Aufmerksamkeit nur bei sich zu haben und nirgendwo anders sonst noch. Denn je mehr sie irgendwo Halt findet, umso mehr besteht die Tendenz, sich als das zu bestätigen, was als diese Täuschung scheinbar real ist. Hans-Gerd, du sagst jetzt, Satsang macht mich ruhig, Meditation ist Unruhe. Also, du müsstest dann eher sagen, Satsang macht mich ruhig, okay, Meditation verursacht in mir Unruhe. Nicht wirklich, weil es ist ja so, dass die Unruhe von dir diese Schwierigkeit verursacht und nicht die von der Meditation. Das heißt, die Meditation ist nicht daran schuld, sondern sie holt das nur hoch, was in dir als Unruhe vorhanden ist. Das heißt, Meditation an sich ist Ruhe, aber wenn du dich zur Meditation hinsetzt und glaubst, du müsstest ruhig sein, dann gibt es Unruhe. Also, dann sagen wir mal kurz, wie Meditation geht, zumindest wie ich sie als sinnvoll verstehe, denn es sollte möglichst niemand da sein, der meditiert. Das ist natürlich von einer Ich-Identität, die immer glaubt, dass sie da ist, nicht zu verlangen. Aber trotzdem ist es gut, das zu wissen und sich nicht einzumischen. Das heißt also, sich beispielsweise hinzusetzen und dann nicht zu erwarten, dass Gedanken oder Gefühle nicht auftauchen oder Unruhe nicht da ist oder Frustration nicht da ist oder was auch immer an Minderwertsgefühlen oder ängstlichen Ausdrucksqualitäten in dir auftaucht. Nicht versuchen zu unterdrücken. Dann ist im Grunde genommen das der Start für Ruhe, beziehungsweise das Ende von Unruhe. Und es ist auch so wenig wie möglich von dir präsent. Denn wenn du einfach nur da bist und nicht handelst, nichts irgendwie hinbekommen musst, bist du ja in dem Moment hingegeben an das, was du bist. Denn das, was du bist, ist absolut still und wir erinnern uns, Meditation ist das, was uns still sein lässt, weil sie praktisch der Ausdruck ist von dem, was wir sind, ohne dass wir eingreifen. In dem Moment, wo wir eingreifen, hat es mit dem, was wir sind, nicht mehr viel zu tun. Dann regiert wieder die Identifikation mit dem Körper. So, und du, Frankie, du sagst jetzt bezüglich der Aufmerksamkeit, die du im Körper hältst, dass du dann dir nicht vorkommst wie ein Kopf. Das ist richtig. Das zieht die Energie aus den Ebenen, die gerne glauben, dass sie sich durch Denken bestätigen müssen. Hallo Patrick. Du sagst, lieber Moni, sollte man dem Denken gar keinen Raum geben. Wodurch kann ich unnütze Gedanken identifizieren? Ich habe das Gefühl, dass manche Gedanken, zum Beispiel beim Arbeiten, hilfreich sind. Das ist so. Aber die Gedanken, die aus der Vergangenheit sind und die mit dem, was gerade passiert, nichts zu tun haben, also diese Junk-Gedanken, die sind natürlich nicht hilfreich. Also das heißt, du kannst sehen, wenn es Gedanken sind, die nicht mit dem zu tun haben, wofür du gerade eben jetzt eine Information brauchst, denn Gedanken sind ja eine Identifikation bzw. Information mit dem, was gerade, von dem, was gerade auftaucht oder gerade passiert in dir. Einen Denker gibt es ja gar nicht. Also es ist ja, entsteht ja nur die Idee durch die Identifikation mit dem Ich, dass da jemand ist, der denkt. Aber nur rein theoretisch jetzt gibt es niemanden, der da ist. Gibt es auch niemanden, der denkt. Damit können das, was da auftauchen, zwar vielleicht Gedanken sein, aber wenn, dann auf keinen Fall deine. Sie könnten dann vielleicht von jemand anderem kommen, aber kennen wir irgendwo jemand anderen? Nein. Also es gibt nirgendwo irgendjemanden, der denken könnte. Damit haben wir auch keine Gedanken. Also ist ganz wichtig, dass uns das einfach nicht weiterhilft als etwas, wodurch wir uns bestätigen müssen oder woran wir arbeiten müssen. Sondern es ist wichtig zu sehen, das sind einfach Informationen. Und manche Informationen sind dienlich, wie zum Beispiel die, wie du geschrieben hast, beim Arbeiten. Und manche oder andere sind nur nervig, weil sie uns nicht dienen, weil sie alten Kaffee hochholen. Aber so wie wir es eben die ganze Zeit schon in Bezug auf die Gefühle besprochen haben, sind natürlich Gedanken Informationen, die sich auf Energie beziehen, die in deinem Körper wirkt, in deinem, beziehungsweise in deinem Körper, Energiesystem. Und die erlösen sich auch, indem sie auftauchen. Das heißt, alles, was in dir auftaucht, also auch Gedanken, sogenannte Gedanken, also besser gesagt Informationen und Gefühle, sind immer Aspekte, die sich gerade erlösen. Und Gefühle registrierst du, indem du diese Bewegung in dir registrierst. Und Gedanken, sogenannte oder Informationen, registrierst du, indem du eben irgendwelche Begriffe in dir auftauchen siehst. So, mehr ist das nicht. Und wenn wir nicht mehr draus machen, weil wir uns meinen, damit auseinandersetzen zu müssen oder Gedanken haben zu sollen, die bessere Gedanken sind oder gar keine Gedanken zu haben, dann ist alles gut. Dann siehst du einfach, das taucht auf und das taucht auf. Und als nächstes taucht das auf und dann taucht das auf. Fertig. So, jetzt kommen wir zu TESS. Habe das Problem, in meinem Kopf gibt es nur mich. Ich verstehe nicht, wie kann es sein, dass es an vielen Orten Wesen gibt? Müsste es nicht nur einen Zentralpunkt geben? Ja, wenn es den gäbe, dass von allem, was von dort alles ausgeht, das wäre sowas wie der Gedankenurknall oder überhaupt alles, was Empfindungen sind von einem Punkt aus. Aber der ist ganz sicher nicht in dir, sonst würdest du ja nicht nur dich in deinem Kopf wahrnehmen, sondern auch alle und alles andere. So, aber es gibt natürlich an vielen Orten sogenannte Wesen, die genauso Wesen sind wie du, nämlich kein Ich haben, und deren Einfluss auf dich passiert, aber der passiert auf der unterbewussten Ebene. Und weil da sind wir alle vernetzt mit dem, was mal war und auch gerade ist. So, aber deine Empfindung ist natürlich, deswegen gibt es ja so ein Gefühl wie Individualität, dass du nur alleine bist. Und aus der Sicht der Individualität stimmt das auch, aber tatsächlich gibt es dich ja gar nicht als das, was du glaubst zu sein, für den Fall, dass du es noch glaubst. Und von daher gibt es nicht einen zentralen Punkt, aber es gibt einfach insgesamt alles Mögliche an Informationen, die sich durch uns hindurch wie durch ein Prisma brechen. Und alles sind von allem abhängig. Und daher können wir auch nicht sagen, es gibt eigentlich an vielen Orten Wesen, sondern es gibt letzten Endes ein Bewusstsein, das sich durch viele Facetten, durch viele verschiedene Formen von Ausdruck präsentiert oder eben es zu leben scheint. Aber es gibt keinen zentralen Punkt, von dem alles ausgeht. Denn wir haben in der Ausdehnung von den gesamten Universen und Galaxien haben wir nicht einen einzigen Punkt, von dem man sagen kann, von dort aus kommt alles. Und noch nicht mal die Theorie vom Urknall stimmt ja, was man inzwischen auch in der Physik nicht nur für möglich hält, sondern jetzt schon anfängt anzunehmen, dass es das auch nicht gegeben hat. Sonst könnten wir sagen, alles kommt dort her und zerstreut sich dann, aber hat eine Basis in einem Punkt, aber das hat es nicht. Und ganz schnell ist man bei der Theorie, dass alles sozusagen ein einziger Punkt ist, ist man ganz schnell bei einem Gottesbewusstsein. Davor bewahre man uns am besten, denn das gibt es nicht. Gibt keinen Punkt, aus dem heraus alles entstanden ist und aus dem alles sozusagen regiert wird. Sondern jeder einzelne Punkt, der eigentlich auch kein Punkt ist, aber nennen wir es einfach mal so, ist das, in dem alles gebündelt ist. Das heißt also, in jedem kleinsten Teilchen nach meinem Verständnis und Nicht-Teilchen, in jedem Millimeter großen Teil ist alles enthalten. Alles, die gesamte Existenz oder Nicht-Existenz, egal wie man es nennt. Okay. Hans-Gerd, du sagst, im Satsang ist jemand da, in der Meditation bin ich allein. Ah, okay, jetzt kommen wir noch mehr zu dem Punkt, um den es bei dir geht, nämlich, dass du ein Trauma hast bezüglich Alleinsein. Trauma jetzt in Anführungsstrichen, nimm es nicht zu persönlich, zu wörtlich. Also, dass dich dann in der Meditation beeinflusst, dass du nicht allein sein kannst. Das verstehe ich. Im Satsang sagst du, ist jemand da. Ist ja auch niemand da, aber die Idee taucht auf, oder es sieht so aus, als wäre da jemand. Also du glaubst, du bist dann da. In der Meditation ist das ebenso der Fall. Von daher ist da eigentlich kein Unterschied. Denn in der Meditation ist jemand da, der meditiert, der etwas davon will. Damit ist dann auch jemand da, der ja auch im Satsang da ist, der von Satsang auch etwas will. Also das dürfte eigentlich kein Unterschied sein für dich. Aber ich vermute mal, für dich ist es dann so, es sind dann scheinbar andere noch da außer dir und damit kommst du nicht in deine Not, in der du bist, wenn du in der Meditation dich alleingelassen fühlst. Hallo, Dowie Jones. Zum Glück bist du nicht der Dow Jones. Lieber Muni, was hältst du davon, während der Meditation sich auf ein Chakra zu konzentrieren oder sogar auch tagsüber permanent, zum Beispiel Kronenchakra? Das ist dann sinnvoll, wenn du das Gefühl hast, dass es da für dich zu wenig Energie gibt oder eben zu viel, je nachdem. Und das auszugleichen wäre, nötig wäre es auszugleichen. Aber in der Meditation passiert das in einer harmonischen Weise. Wenn du es von dir aus tust und kein stimmiges Gewahrsein hast für dich selbst, dann würde ich das nicht empfehlen. Das kann ein ziemliches Ungleichgewicht bewirken, sodass dann bestimmte Aspekte von dir die du nicht transzendiert hast, dann plötzlich sich dir präsentieren und du dann möglicherweise damit nicht klarkommen könntest. Ich sage nicht kannst, aber könntest vielleicht. Und auch aufs Kronenchakra ebenso. Da ist die Gefahr, dass wenn du das nicht thematisch ziemlich geklärt hast, dass du dann zu viel im sogenannten Denken bist, also in den Informationsgefilden, dich dann aufhältst, statt dass es dich erlöst von der Anhaftung an die Körperform. Was in einer guten Weise auch möglich ist. Aber ich halte von Meditation, in der man nichts tut, am meisten, weil das dem entspricht, was unsere wahre Natur auch ist, sie tut nichts. Also sie ist natürlich lebendig, absolut lebendig, aber da ist keine Instanz, die etwas mit dieser Lebendigkeit anfangen will oder tut, sondern das passiert lediglich, dass da Lebendigkeit ist oder Leben selbst. Deswegen nenne ich ja unsere wahre Identität auch Leben selbst. Ramona, also es ist egal, was im Außen passiert, sagst du. Es geht nur darum, mit unserem wahren Sein zu sein. Und das wird unterbrochen, wenn ich was meine zu tun zu können, was ja nicht heißt, dass nichts getan wird. Das ist richtig. Es wird nicht wirklich unterbrochen, aber es erscheint dir so, weil unsere wahre Identität ist ja ununterbrochen immer dasselbe. Aber wenn das Gefühl zu sein in dir auftaucht und du das als Qualität aus der Meditation sozusagen in den Alltag mitnimmst, dann ist natürlich, wenn du anfängst und dich einmischst und persönliche Tendenzen hast, also irgendwas bestimmen oder tun oder sagen oder machen zu wollen und du bist nicht losgelöst von dem, was du da tust, dann ist es für dich, erscheint es so, als wäre das jetzt unterbrochen. Ja, so, damit haben wir gesagt, es kann alles Mögliche getan werden und es rüttelt oder verändert nicht deine Wachsamkeit oder deine Aufmerksamkeit, die auf das Sein gerichtet ist. Also, dass du bist, beispielsweise. Oder eben in der Frage, wer bin ich, bist und damit dann jenseits von jeglicher Bestimmung, jeglicher Form ruhst. So, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es alles egal ist, was im Außen passiert, aber dass es unwesentlich ist im Vergleich zu der Notwendigkeit auch und auch natürlich dem Vergnügen, bei dir zu sein. Zumindest wenn bei dir sein in dir auslöst, dass es eine Stimmigkeit ist. Für manche Menschen ist es ja so, dass sie deswegen nicht bei sich sind, das hatten wir ja vorhin, in puncto Unruhe. Dass sie nicht bei sich sind, weil wenn sie bei sich sind, ihre Verletzungen auftauchen oder ihre Unruhe oder ihr Unwohlsein, was auch immer. Und dann wird es schwierig. Zumindest wenn die Tendenz weiter besteht, sich dann nach außen zu orientieren. Dann gewöhnst du dich daran, außen zu sein und du versuchst auch im Außen die Energie der anderen zu ziehen. Also du versuchst dann von den anderen das zu bekommen, was du meinst, selber nicht zu haben bzw. nicht zu sein. Ja, und die Yvonne ist mal wieder zu spät. Mal wieder ist gut. Ja, das Wesentliche hast du heute verpasst, aber so ist es dann halt. Was soll man machen? Ja, Patrick, sehr gerne, du bedankst dich. Regina, wie oft sollte ich meditieren? Was ist hilfreich? Täglich und wie lange sollte die Meditation dauern? Na, sie sollte möglichst für dich so lange dauern, dass du keinen Widerstand dagegen entwickelst zu meditieren. Dass du merkst, es tut dir gut und dann wird auch sich automatisch einstellen, wie oft du es tun wirst. Täglich sicher macht Sinn. Denn wir sind ja täglich die ganze Zeit dabei, uns als eine Identität zu präsentieren, die wir nicht sind. Und der geben wir jede Menge Energie. Und dann fragen wir uns, sollte ich eigentlich meditieren? Wobei ja Meditation die Korrektur ist für die falsche Identifikation mit der Person. So ist also die persönliche Identität für dich nervig oder du leidest darunter, dann ist es sinnvoll zu meditieren, weil diese Qualität hebt die Nervigkeit bezüglich seiner falschen Identität auf. So, also täglich haben wir geklärt, macht absolut Sinn, es macht auch mehrmals Sinn oder es macht sogar Sinn, den Fokus so in einer Regelmäßigkeit bei sich zu haben, dass man es eigentlich gar nicht unterbrechen sollte. Aber das gilt für die, die wirklich die Freiheit wollen. Andere sollten sich nicht quälen. So, wie lange sollte die Meditation dauern? Habe ich eben auch schon grob gesagt, bis du merkst, dass sich dein System beruhigt und dann richtet sich das danach. Wie fasziniert du davon bist, dass du plötzlich irgendwo landest, wo du dich bisher noch nicht befunden hast oder was du für dich noch nicht kanntest. Und dann sitzt du eben länger. Aber möglichst immer so lang, bis du still wirst. Aber wenn in dir, und das ist die Ausnahme, wenn in dir, so wie in vielen anderen auch, so viel los ist dann kann es sein, dass du wirklich eine ganze Weile sitzt und es erstmal so aussieht, als würdest du nicht zur Ruhe kommen. Aber dann nicht auf das einzusteigen, was dann in dir auftaucht, diese Unruhe und so weiter. Das wäre gut. Das heißt also, du erlöst dann mit der Zeit, wenn du dich hinsetzt, auch wenn es nur 10 Minuten sind oder 15 Minuten, die Aspekte, die dann in dir als Unruhe oder als nicht gewollte Phänomene oder Denken auftauchen. Und mit der Zeit hast du so viel erlöst, dass du dann automatisch schneller in Meditation kommst, also es still wird und dich dann die Gedanken und die Gefühle, die auftauchen, nicht kümmern. So, hallo Elisabeth, du bist dabei, schön. Wir haben uns ja am Wochenende in Stiefenhofen gesehen. Du wünschst uns allen eine gute Zeit. Ja, wünschen wir dir auch. So, wow, danke, das ist der Punkt. Aber das sagst du, Hans-Gerd, dazu, dass du dich in Meditation alleine fühlst und im Satz ist jemand da. Dann bestätigst du es jetzt. Okay, prima. Ist gut zu sehen, ist gut zu schauen, dass du dich da befreist von dem Dilemma, dass du dich von anderen verlassen fühlst, wenn du alleine bist. So. Kannst du noch was, sagst du jetzt dazu, zum Alleinsein-Trauma sagen? Nun, eigentlich ergibt sich das ja schon aus dem Begriff des Alleinseins. Das heißt, du wirst sicher, wenn wir es jetzt als Trauma bezeichnen, das von früher kennen. Früher kennen, dass du erfahren hast, dass man dich allein gelassen hat und dir das gar nicht mehr bewusst ist, dass die Schwierigkeit, alleine zu sein, daher kommt. Also wirst du sicher da auch in Not gewesen sein. Niemand hat dich gehört und vielleicht kommst du auch noch aus der Generation, wo man die Kinder ganz bewusst hat schreien lassen, wenn sie geschrien haben, weil das zur Erziehungsmethode gehörte und angeblich den Kindern dient. Also in die Richtung kann das gehen, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kenne dich ja noch gar nicht. Wobei ja schon jetzt recht gut genug in Bezug auf die Thematik. So. Okay, Regine, du bist da eine gute Parallele zum Hans-Gerd, indem du sagst, wenn ich unter Menschen bin, fühle ich mich ruhig und aufgehoben, aber im Alleinsein kommt die Unruhe. Das dürfte die ähnliche Ursache haben, wie es bei Hans-Gerd der Fall ist. Ja, genau, das sagt jetzt Hans-Gerd auch. Manchmal sollte man das Darunterstehende auch lesen, dann kann man sich manche Antworten ersparen. Hans-Gerd sagt, ja, Regine, same old story. Dann hätte ich beinahe gesagt, dann könntet ihr euch ja dann zusammentun, zwei Einsame. Aber das würde das Thema nicht lösen. Was das Thema löst, ist zu wissen, dass man als Erwachsener für sich jetzt klar sehen kann, aus der weisen Perspektive, im Prinzip bin ich immer allein. Und Alleinsein, jetzt kommt's, Alleinsein ist ein Segen. Wenn du das natürlich als ein Defizit empfindest, weil du das als traumatische Erfahrung aus der Vergangenheit so gespeichert hast, ist es nicht leicht, das zu sehen. Aber es zu wissen, dass das die Lösung ist und dass du diese Qualität des Alleinseins in dir erlöst, indem du die Qualität des Alleinseins schätzen lernst, was du tust, und wir sind ja hier im Satsang, beziehungsweise in dem, was Satsang als Meditation ist, je mehr sich in dir die Themen erlösen und auch die Idee, dass du mit anderen sein müsstest oder Not empfindest, wenn du alleine bist, desto mehr taucht dann in dir die Berührtheit auf, die immer auftaucht, wenn wir eben letzten Endes geöffnet sind in das, was wir sind. Wir sind immer von uns berührt, wenn wir in uns selbst geöffnet sind. Und wenn du das dann siehst, dass das in einer höheren Qualität spürbar ist, wenn du ganz alleine bist, weil andere Energiesysteme, die um dich herum sind, dich ja auch davon abhalten können, weil sie eben auch möglicherweise eine unruhige Energie haben oder eben einen Widerstand sogar gegen Meditation, dann kannst du sehen, wie wertvoll es ist, alleine in deinem Feld zu sein und das mehr und mehr zu potenzieren. Mehr und mehr eine weise Qualität von Ausdruck zu sein. So. Frankly, Hobzen, du sagst, ich stimme zu, da wo die Einsamkeit spürbar ist, fehlt Achtsamkeit. Ja, da fehlt der Fokus. Richtig. Sehr gut. Das ist eben dieser Unterschied von der Idee, wenn man allein ist, ist man sich nicht genug. Das heißt, dann ist Alleinsein Einsamkeit und Alleinsein an sich ist Qualität. So, Yvonne, das Wesentliche kann man nicht verpassen, sagst du. Ja, heute haben wir das Wesentliche schon hinter uns gelassen. Nein, damit war jetzt natürlich ein Spaß verbunden nach dem Motto, du solltest dich wirklich mies fühlen, dass du nicht von Anfang an dabei warst, denn das Wesentliche von diesem Satsang ist in der Zeit gewesen, wo du nicht da warst. Aber das war ein Witz. So, und natürlich kann man das Wesentliche, was man selber ist, nicht verpassen, weil man es ja ist. Und so hast du es ganz sicher gemeint. Das zu deiner Ehrenrettung. Du hast alles wieder gut gemacht durch einen weisen Spruch. Ja, hallo Nagis, sei du auch gegrüßt. Delila, diese Idee von Defiziten oder die Verletzung, das scheint mir manchmal schwierig, das sich ausbreiten zu lassen. Ja, das scheint nicht nur, sondern natürlich ist es nicht leicht, gerade wenn viele Verletzungen stattgefunden haben, ist es eine wirkliche Herausforderung. Oft kann man es gar nicht und bleibt dann immer in dem Versuch, nur nicht dahin zu gehen, wo die Verletzung ist oder das Thema auftauchen zu lassen. Aber das ist letzten Endes etwas, worum man nicht drum herum kommt. Denn wie sonst können sich die Aspekte erlösen? Die können sich nur dadurch erlösen, dass sie auftauchen. Sie gehen nicht heimlich von alleine. Obwohl unser System ständig in Bewegung ist, man davon ausgehen könnte, dass es auch von alleine geht. Denn natürlich passiert immer alles von alleine. Aber wir müssen da dann doch nachhelfen, um das zu bedienen, was in dem System als nächstes kommt, nämlich möglicherweise ein Auflösen von Themen. Und dann heißt es, man geht deswegen in Satsang oder man guckt hier Live-Chat oder stellt da Fragen, liest oder meditiert, ist bei sich, so oft es geht. Und dann tauchen trotzdem die Aspekte auf, die es aufzulösen gilt. Das ist so. Kommt man nicht drum herum. Daher, solange sie noch nicht so gewaltig sind, also noch keine so starke Bedrohung darstellen, ist es wichtig, sich ihnen zu stellen. Total wichtig. Darby Jones, mich auf das Kronenchakra hat bei mir eher die Wirkung, nicht zu denken. Also dich auf das Kronenchakra zu fokussieren. Interessant, dass es das Gegenteil bewirken könnte. Zen ist, na klar, die wahre Meditation, eben keine Konzentration. Keine Konzentration, stimme ich dir zu, beziehungsweise totale Konzentration, denn da ist zwar niemand, der sich konzentriert, aber wenn die Aufmerksamkeit total bei dir ist, dann ist totale Meditation. Aber ohne, dass du sie dahin lenken musst, denn wenn sie nirgendwo hingeht, ist sie ja schon bei dir. Und da sind wir uns dann wieder einig, da treffen wir uns bei deinem letzten Satz, wo du sagst, eben keine Konzentration. So, hallo Mona Lisa. Wenn ich mich richtig erinnere, sagst du, deuten Autoritätskonflikte, Gott, Vater, Vorgesetzte und so weiter darauf hin, dass man sich minderwertig bzw. falsch oder nicht versorgt gesehen fühlt und das dann von den sogenannten Autoritäten in Form von Kritik, Diskriminierung, Erniedrigung und so weiter gespiegelt bekommt. Könntest du es bitte noch einmal näher ausführen? Danke, Moni. Naja, da gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen. Ich würde jetzt anfangen, irgendwelches Zeugs losplappern zu müssen, um das jetzt dann besser auszudrücken, nur um was anderes zu sagen, als du gesagt hast. Macht nicht Sinn. Ergänzend dazu trotzdem noch, diese Konflikte, die man hat, die aus dem Minderwert entstehen, bekommt man nicht von außen beigebracht, sondern wir sind damit geboren. Also hast du diese Resonanz zu diesem Thema, ist das, womit man geboren ist, drückt sich als Resonanz zu anderen aus, die ebenso eine Resonanz zu diesem Thema haben, aber die andere Seite leben. Zum Beispiel Autoritäten dann möglicherweise ihre Autorität dazu nutzen, um Macht auszuüben. Und wenn die Tendenz haben, dann treffen sie auf andere, die Tendenz haben, sich ausnutzen zu lassen oder sich diktieren zu lassen oder sich beschimpfen zu lassen oder diskriminieren zu lassen, sodass man sich dann falsch fühlt. Leider ist es so, dass man sich deswegen falsch fühlt, weil man das tut aufgrund der Identifikation mit der Identität, mit der falschen Identität. Also falsch kommt nur, wenn davor schon etwas falsch war, denn sonst würde man sich nicht, wenn man sich nicht identifiziert mit dem Ausdruck, würde man ihn betrachten als einen Ausdruck und dann sagen, oh, interessant, aber sich als falsch zu sehen, heißt, man glaubt, dass man jemand ist, der eben durch die Erfahrung, die er hat, entsprechend geprägt ist und dann eben dieser jemand ist, der so geprägt ist. Aber zu einer Prägung, die man eben, wie gesagt, mitbringt, gehört im Außen immer auch eine Entsprechung, sodass man sich seiner Prägung dadurch bewusst werden kann, indem man in einen solchen Konflikt kommt, ihn dann auch deswegen auflösen kann, wenn das Interesse besteht, und oder die Möglichkeit besteht. Es besteht oft das Interesse, aber nicht die Möglichkeit. Und dann zu sehen, so der andere hat den Anteil auch. Und der andere ist zwar eine scheinbare Autorität, aber ist genauso minderwertig wie ich, weil, wenn man weiß, dass die Kompensation von Minderwert so aussieht, dass man entweder so tut, als wäre man total mächtig und eine eben entsprechende Autorität, oder jemand, der total ein Loser ist und der sich von Autoritäten dominieren lässt. Also das Dilemma von allen Tendenzen ist natürlich die falsche Identifikation mit dem Körper und den Inhalten. Danach kommt dann die Idee, dass man eben aufgrund bestimmter Ausdrucksformen, die sich nicht gut anfühlen, sich dann als falsch empfindet und damit manche ein ganzes Leben verbringen. Manche verbringen mit der Idee, ich bin falsch, ein ganzes Leben, anstatt zu schauen, wo ist denn in mir Qualität? Denn in jedem Menschen ist beides, sind also Qualitäten und sind aber auch natürlich Aspekte, die man nicht gerne hat und nicht als Qualität, sondern als Defizit bezeichnet. Okay, das soll es sein dazu. Nages, was denkst du über Meditation während allem, was man tut, also immer bei sich sein, bei jeder Handlung? Da, das habe ich vorhin ja erwähnt, dass das Allerbeste wäre, aufgrund der Frage, wie oft man meditieren sollte, natürlich die sich verwirklichen wollen, also klar das leben wollen, was sie wirklich sind, für die ist das essentiell, zu schauen, dass sie mit einem Mittel, was sie dafür nutzen, oder eben einfach der direkten Aufmerksamkeit, die ganze Zeit sich selbst im Blick oder im Fokus haben. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und da besteht dann nur noch die Notwendigkeit, etwas zu finden, was einem entspricht. Ob es reicht, bei sich zu sein, ob man sich auf das Herz besinnt, ob man mit dem Ich Bin ist, ob man den Atem im Blick hat, oder ob man mit der Frage, wer bin ich, und dann mit dem Fokus bei dem Ich sich dem öffnet, was man ist. Das ist natürlich das Allerbeste. Denn je mehr die Identifikation mit der Form passiert ist, umso mehr die Gefangenschaft als diese Form. Und umgekehrt gilt, je mehr die Loslösung von der Form geschehen soll, umso mehr geschieht oder muss eine Meditation geschehen oder eine Hinwendung geschehen an das, was bewirkt, dass die Identifikation mit der Form nicht weiter bestehen bleibt bzw. sich auflöst. Delila, entsteht dieses Defizit, weil Versuche stattfinden, sich ein Objekt beziehen zu wollen, zu müssen? Also anfangs, daher kommen ja die ganzen Tendenzen, ganz früh und unbewusst für uns. Deshalb müssen wir später, also im Erwachsenenalter, versuchen nachzuempfinden, was war eigentlich damals. Obwohl wir ja immer alles verdrehen und trotzdem versuchen rauszufinden, was war eigentlich wirklich. So, es besteht natürlich die Notwendigkeit, sich auf ein Objekt zu beziehen. Das heißt, auf jemand anderen, der dich zu Beginn deines Lebens versorgt. Das heißt, du bist ja nicht jemand, der als Erwachsener geboren wird und schon cool weiß, was er braucht, sondern du bist jemand, der darauf angewiesen ist, dass die sogenannten Erwachsenen, die ja auch immer Kinder sind oder geblieben sind, dass die dich versorgen mit dem Nötigsten. Essen, trinken, bewegen, Sprache lernen, Mimik interpretieren und so weiter, all das braucht man ja. Und die Defizite entstehen dadurch, dass Dinge passieren, in dir passieren oder sich in dir präsentieren oder Reaktionen in dir stattfinden, mit denen du allein nicht klarkommst. Also die dich überfordern, beziehungsweise einfach, wo du einfach ein Nein dazu hast oder ein Ja dazu, wenn es positive Defizite sind, dann gräbt sich das ein in deine Nervenbahn und dann müssen sich diese Defizite immer erlösen, beziehungsweise sie sollen sich oft sogar wiederholen und dann versuchen, mit einem Defizit jemanden dazu zu bewegen, dass er sich auf dich bezieht. Denn der Versuch, sich auf jemanden zu beziehen, ganz früh, bedingt immer, dass damit versucht wird, dass die andere Seite, auf die man sich bezieht, sich dann auf dich beziehen. Also man will die Aufmerksamkeit der anderen. Man braucht die Aufmerksamkeit der anderen. Ob sie einem dann dient, ist eine andere Frage, aber so kommt es zu diesen Verletzungen. Und Verletzungen führen ja zu Defiziten. So, Hans-Gerd, du hast jetzt gesagt, du bist Jahrgang 54. Damit sagst du praktisch, dass die Erziehungsmethoden damals eben so war, dass man es gut hingekriegt hat, den anderen zu glauben, die dann da sagten, man soll seine Kinder schreien lassen, wenn sie schreien, und soll sich sogar im Nebenzimmer alleine lassen und so weiter. Und dann dadurch werden natürlich ganz viele Defizite ausgelöst, nehmen wir das Wort jetzt mal, die dann auch zum Trauma führen können. So, Susan, und unter Menschen mehr unruhig als alleine, unter Menschen einsam, natürlich, das ist kein Widerspruch, das ist kein Widerspruch. Wenn du keine Resonanz zu anderen verspürst, keine Öffnung von dir zu anderen, dich nicht verstanden fühlst oder ausgegrenzt fühlst, in dir Tendenzen auftauchen, dass du, wenn du mit Menschen bist, dass in dir bestimmte Aspekte ausgelöst werden, die du in Form von Begegnung mit anderen Menschen nicht gut hast nicht vertragen konntest, dann bist du natürlich mit Menschen mehr unruhig als alleine. Aber generell ist es so, dass natürlich Menschen prinzipiell in uns ganz leicht das auslösen, was uns zu Unruhe veranlasst, egal was es ist. So, und du kannst unter Menschen dann einsam sein, aber du kannst auch allein sein, und allein ist eben die positive Qualität, allein zu sein im Sinne von, ich bin bei mir und ich bin mir selbst genug. Einsam zu sein ist natürlich dann schon eine Schwierigkeit, das deutet auf ein Beziehungsproblem hin, dass du also ein Defizit hättest, dich auf andere zu beziehen. Hallo Nils, kannst du etwas sagen zu dem Gefühl Scham, wenn es ohne konkreten Anlass auftaucht, sondern plötzlich reflexartig aufgrund einer Erinnerung, und das ziemlich fies? Nun, es ist wichtig, Nils, dass wir wissen, dass alles, was in uns auftaucht, im Grunde genommen eine Erlösung ist. Also jedes Gefühl ist eine Erlösung, weil es kann ja nur etwas gefühlt werden, wenn da etwas ist, was in uns in Bewegung gekommen ist. Und Scham ist auch ein Gefühl, was sich als Bewegung in uns etabliert hat dann. Und wenn das etwas ist, was eine starke Verunsicherung oder Ungewissheit und Unsicherheit in dir ausdrückt oder dich als falsch zu fühlen, dann wird es immer wieder, wenn du versuchst, das nicht zu fühlen, sondern es verdrängen willst, dazu führen, dass mehr dazu kommt. Und irgendwann mal tauchen dann diese Gefühle mit einer starken Intensität auf und nehmen dich sozusagen vollkommen ein. So, also, aber auch dann ist es so, dass das dann als diese Intensität, als dass sie auftaucht, etwas in dir erlöst, nämlich genau diese Scham oder die Gefühle, die die Scham in dir bewirken. Die Scham ist ja auch eine Interpretation, die darauf hinweist, ich bin nicht okay, ich hätte das, was da passiert ist, nicht tun sollen, oder ich war in einer Situation, wo ich nicht hätte sein sollen und daher habe ich das falsch gemacht, oder ich bin falsch, deswegen gibt es diese Scham. Das hängt damit zusammen. Also das ist ein klares Minderwertsthema. So, und auftauchen tut es, wie gesagt, wie alle Gefühle und alle sogenannten Gedanken, alles, was sich im Körper tut, erlöst sich gerade. Also ist ein Indiz dafür, in deinem System kommt etwas in Bewegung, das das Alte in dir auflöst. Denn wenn nichts da ist, kann sich in dir auch nichts auflösen. Regina, ich zweifle oft an mir und stelle vieles in Frage. Es ist gut, vieles in Frage zu stellen, aber sich die ganze Zeit in Frage zu stellen, ist nicht gut. Also Klarheit zu haben bezüglich seiner wahren Tendenzen und seiner wahren Natur ist ja auch ganz wichtig, zu erforschen, also zu hinterfragen. So, aber tust du das die ganze Zeit, reduziert das natürlich dein Selbstbewusstsein. Und dann bist du gefangen im Minderwert. Je mehr du siehst, dass du nicht das bist oder die bist, die zweifelt, umso weniger stellst du das in Frage, weil du dem gar nicht mehr diese Bedeutung gibst, dass du auf dieser Ebene richtig sein musst oder so sein musst, sondern dass du siehst, ich bin, was ich bin und das, was ich durch mich ausdrückt, das bin ich nicht. Somit erlöst die Verwirklichung in dir das, was an Tendenzen da ist. Und das tut es natürlich in allen Bereichen, auch für alle. So, also damit hören die Zweifel auf, wenn du in dir diese Qualität entdeckst, beziehungsweise in sie geöffnet bist, als das, was jenseits von diesem Ich ist. Weil man kann auf der persönlichen Ebene immer wieder alles Mögliche in Frage stellen, anzweifeln. Das nimmt kein Ende. Wenn du die Ebene nicht verlässt, weil du daran dich gebunden fühlst und hoffst, dass du diese Defizit irgendwann mal auf dieser Ebene beseitigst, dann wird das unendlich lange gehen oder nie aufhören. Es kann nur dann aufhören, wenn du bezweifelst, ob du das bist, was an sich zweifelt. Das ist wichtig, das zu tun. Zweifle an der, weil du ja schon im Zweifeln geübt bist, an dieser falschen Identität. Zweifle sie die ganze Zeit an, ob du sie bist oder dass du sie nicht bist. Und das tust du, indem du dich auf deine Natur besinnst. In dem Moment bezweifelst du ja, dass deine wahre Identität die Qualität ist, die an sich zweifelt. Mona Lisa, danke Moni, jetzt ist mehr Klarheit. Das war bezüglich des Autoritätskonfliktes. Gut. Und Hans Gerd, du sagst, ja, Scham interessiert mich auch. Du bist gut, interessiert mich auch. Möchtest du dich gerne auch schämen? Nein, ich denke, du willst damit sagen, das ist auch ein Thema für dich. Ja, das ist auch die Interpretation davon, ich bin nicht okay, weil damals ist niemand für mich da gewesen, hat mich in Not zurückgelassen und das war so schrecklich oder was auch immer da passiert ist, in Bezug auf dich zu schämen, dich jemand grob angefasst, ganz klein und nackt und so weiter. Wir wissen es nicht genau. So, der Frankie hat Spaß mit der Scham, weil er sich fragt, vor was denn eigentlich? Tja, das ist natürlich nur auf der persönlichen Identitätsebene ein Thema. Nils, mein Eindruck ist, Scham ist zäh. Ja, Scham ist nicht wirklich zäh, aber die Idee, jemand zu sein, ist zäh und das ist die Basis für Scham. Im Grunde genommen schämt sich jeder für den Ausdruck, der er ist, weil er sich minderwertig fühlt. Fühlt man sich minderwertig, schämt man sich auch. Und fühlt man sich auch schuldig, beides. Das gehört auch zusammen. So, das heißt also, es ist nicht die Scham, sondern die Ursache für die Scham gilt es zu sehen. Und das ist die Identifikation mit dem Körper und den Inhalten. Hast du die Identifikation mit Minderwertigkeit nicht, hast du auch keine Scham. Du kannst dich trotzdem auch mal schämen, okay, in einem Einzelfall, der nicht so dramatisch ist, dass du da gleich lebenslang damit zu tun hast. Aber falsch zu sein ist zäh, beziehungsweise das zu glauben, das ist zäh. Dowie Jones, positive Gefühle, Autismus? Nein, positive Defizite, Autismus? Nein. Oder was wären diese? Positive Defizite? Naja, das sind, also wir haben das vorhin im Zusammenhang, im anderen Zusammenhang so genannt, aber damit ist eigentlich gemeint, dass positive Erlebnisse auch Defizite sind. Also zum Beispiel immer Kuchen, Eis essen zu müssen oder bestimmte Sex dauernd haben zu müssen. Das sind auch sind entsprechende Zwänge, die sich durch aus deiner Sicht positive Erlebnisse in einen Zwang verwandeln und deswegen dir auch schaden. Das ist das, was damit gemeint war. So, aber Autismus hat natürlich auch einen positiven Aspekt, der ja auch darin besteht, dass da dass Menschen, die das haben, auch Genies sind. Auf der anderen Seite aber in der Ebene des Bezugs zu anderen Menschen entsprechende Defizite haben. Aber das war jetzt nicht, du sagst jetzt, der Frankie, mein Asperger sein. Ja, das hat jeder. Jeder ist so ein gewisser Asperger auch, obwohl wir gerne andere Menschen, die das extrem ausdrücken, vor allem als Autisten bezeichnen. Aber wir sind selber auch Autisten. Also jeder hat so seinen eigenen Autismus, ist irgendwo genial auf irgendeiner Ebene und auf einer anderen eben in Bezugsschwierigkeiten. Also ganz viele Menschen haben diese Defizite, dass ihnen ein Bezug, ein stimmiger Bezug kaum möglich ist. Sie sich hinter sich selbst und hinter allen möglichen anderen Dingen verstecken. So, Frankie, du freust dich immer wieder. Schön zu sehen. Der Mann mit den Symbolen ist der Frankie. Hop Zen heißt ein Zen-Meister. So, Dominik, ist es möglich, bereits über Jahre ausschließlich im Sein, dabei im Frieden und Liebe und Gelassenheit, in Klammern bei Isolation, anschließend dann aber wieder im Kontext von Umwelt, wo frühe Traumen hochkommen? Ja, das ist möglich. Wenn sie nicht erlöst sind, ist es sogar nötig und nicht zu vermeiden. Absolut ja. Leider. Das heißt, es war dann so was wie ein Tableau oder eine, wie nennt man das nochmal, in einer Landschaft, wo es ganz lange flach verläuft. Und dann plötzlich bergunter oder wieder berghoch. So ist es in unserem Energiesystem. Es kann eine ganze Weile ruhig halten, weil das Aspekte sind, die möglicherweise ganz früh passiert sind, zu einer Verletzung geführt haben. Möglicherweise dann es gelang, das Recht unter Verschluss zu halten und es sich dann aber durch Meditation, durch in Frieden sein auch, einfach im Sein sein, irgendwann mal dann doch präsentiert. So, Hans-Gerd, jetzt gucken wir mal. Eieiei. 5 Psychotherapien, 300 Satsangs, 300 Selbsterfahrungskurse, 3 Religionen studiert und immer noch nicht erwacht. Was fehlt dann noch? Naja, was fehlt da noch? Da fehlt, dass es irgendwann mal genug ist mit dem Machen. Irgendwann mal gut mit vielleicht auch 1000 Satsangs und Selbsterfahrungskursen und was auch immer noch tun, sondern dass da immer derjenige ist, der eben tut. Und ja, Dominik, du bist gut drauf, dann hättest du ihm das ja auch gleich sagen können, sagst du ja, das Loslassen und nichts tun. Genau so ist es. Das fehlt möglicherweise. Andererseits, wenn, Hans-Gerd, es so ist, dass in dir noch so viel Energie ist fürs Tun, dann fehlt dir höchstens noch eine stimmige Sadhana, die du vielleicht nicht hattest. Das ist die Frage, oder ob du überhaupt eine hattest. Also wenn in dir die Energie verbraucht ist und du bist des Tuns müde, das wäre erforderlich, weil einfach nur sich zu sagen, ich tue jetzt nichts mehr, weil es sich schrecklich anhört zu hören, 300 Satsangs, 300 Selbsterfahrungskurse und so weiter. Damit kann man nicht einfach aufhören, wenn die Energie noch drängt. Dann gilt es, und das ist das Prinzip von Energie, sie entsprechend zu kanalisieren. So, also das heißt mit anderen Worten, sogenanntes Loslassen und nichts tun, wie es Dominik empfiehlt, geht nur dann, wenn die Energie es von dir verlangt oder ermöglicht. Das für dich zu entscheiden, ich mache das jetzt mal als nächstes, ist genauso tun, wie alles andere tun davor auch. Ja, und ein Kommentar von Frankie ist, Hans, wow, fleißig, verstehe das. Ja, wir verstehen uns hier. Die Handelnde. oder die Handelnden. Okay, David Jones, kann Körperarbeit allein gestaltet werden, dass Gefühle zum Vorschein kommen können, die gefühlt werden wollen müssen, um sie auflösen zu können? Ja, natürlich. Das kann Körperarbeit leisten in der richtigen Form, in jedem Fall. Das tut es. Herr Dominik hat jetzt für den Hans Gerd nochmal einen ergänzenden Hinweis. Lass dein Ego sterben. Das ist gut gesagt, mein lieber Dominik. Lass dein Ego sterben und gib den Wunsch auf, irgendetwas erreichen zu wollen, jemand sein zu wollen. Das sind alles Ideen, die ein Ich tun sollte und ein Ich nicht kann, wenn sie es nicht kann, weil es dafür die Energie braucht, es zu können. Also daher habe ich das zwar jetzt vorgelesen, aber das würde ich dir nicht empfehlen, Hans-Gerd. Aber es wäre natürlich cool, wenn die Ich-Idee in dir endlich genug hätte von all dem. Aber es sieht ja noch nicht so aus. Sag was dazu. Hans-Gerd, du sagst weiter unten, immerhin bin ich hier. Ja. Nein, eine Sadhana hatte ich nicht. Und Dominik bedankt sich auch. Alles klar, danke dir. Sehr gerne. Die Ich-Identität ist ja etwas, was die Idee hat, dass sie etwas tun kann, was sie nicht tun kann, inklusive der Befreiung. Das heißt, sie ist darauf angewiesen, auf das Energiereservoir, das eben alle Handlungen in uns bestimmt, alle Einstellungen in uns bestimmt, alle sogenannten Informationen in uns bestimmt, alle Gefühle in uns bestimmt. Da ist niemand, der das tut und ein Ego gibt es nicht. Das heißt, es kann kein Ich sterben, aber Tendenzen können sich auflösen. Und dann stirbt, wenn die sich weitestgehend aufgelöst haben, die Idee, dass die vielen Tendenzen ein sogenanntes Ich sind. Also deswegen auch der Hinweis, ein Ich sterben zu lassen und so weiter, das geht alles nur dann, wenn es ansteht. Ganz wichtig zu wissen. Dann könnte es sein, wenn man das versteht, dass man sich weniger Druck macht. Nach dem Motto, ich sollte schon frei sein, ich sollte das dann schon erreicht haben. Wenn es aber nicht ansteht, dann erreicht man es nun mal nicht. Und dann ist die Haltung, wäre die Haltung gut, zu wissen, ich bin das, was sieht, was passiert und nicht das, was es macht und hinkriegen muss. Aber auch das kann man nicht machen. So, jetzt schaue ich mal, was ich da oben noch übersehen habe. Eventuell Vorschlag zu einer Körperübung. Ja, es gibt etliches. Da müssten wir dann konkret schauen, wer wo steht, was dann auch Sinn macht. So allgemein würde ich es nicht sagen, aber es gibt vieles, was man machen kann. Auch Traumaübungen und dynamische Meditation und so weiter. So, Frankie Hobson. Ach so, Minderwertsscham kenne ich sehr gut aufgrund meiner zu extremen Andersartigkeit. Ja, das ist ja oft dass man glaubt, dass man der Einzige ist, der so andersartig ist oder sich das im Außen deutlicher zeigt, möglicherweise oder durch das Verhalten. Die Kunst besteht immer darin, egal wie der Ausdruck ist, zu stehen und ihn dann zu erforschen. Welche Qualitäten bieten sich da? Weil, wie gesagt, jeder Ausdruck ist auch eine Qualität und nicht nur ein Dilemma oder ein Defizit. Das ist das, was Menschsein für mich ist, das herauszuholen, was sich als Qualität da befindet und dann auch sich dem zu stellen, natürlich, was man als Nichtqualität ansieht oder als Defizit ansieht. So, Regine, du sagst jetzt vielen Dank, Moni, das war alles sehr hilfreich für mich. Ich werde versuchen, alle unruhigen und negative Gefühle in mir hochkommen zu lassen. Ja, das ist gut und aufgrund des Hinweises nochmal auch von Dowie, du könntest natürlich auch Körperarbeit machen, also Heilung beispielsweise, energetisches Heilen, was auch sehr viele Tendenzen im System erlöst bzw. reduziert, sodass es dann für dich leichter ist, mit dieser Unruhe oder den negativen Gefühlen, je nachdem, was es gerade ist, zurechtzukommen. Also wenn man sozusagen die oberste Schicht mal von Unruhe abschöpft, ist es leichter, mit dem zu sein, was darunter liegt. So, Hans-Gerd, also, du sagst, nein, eine Sadhana hatte ich nicht. Ich kämpfe um die Ich-Idee, obwohl ich es besser weiß, aber ohne das gehe ich doch unter. Das ist nun mal eben die Idee. Und daher brauchst du eine gute Sadhana, die das Ich untergehen lässt. Und das ist zum Beispiel die Frage, wer bin ich, als eine Empfehlung. Denn die Ich-Idee kämpft natürlich um ihr Überleben, weil sie ja nicht ist. Es ist ja eine Fiktion. Da ist ja niemand. Aber da ist die Idee. Und diese Idee, die ist so wackelig, dass sie ständig darum kämpft, eine sogenannte Ich-Idee zu bleiben, obwohl sie ja, wie gesagt, gar nicht existiert. So, und dann entsteht natürlich die Idee, wenn ich Aspekte von mir, der ich ja eine so tolle Ich-Idee bin, auch wenn man sich als nicht toll sieht, sieht man sich dennoch als toll, weil man sich ja bewahren will. Wenn ich da jetzt Aspekte von mir auflöse, die mir zwar wehtun, ja, aber da, an denen muss ich festhalten, weil sonst, weil Ich-Idee ja immer heißt, an vielen Stellen oder Objekten festzuhalten oder sich festzuklammern. Wenn ich da jetzt nicht mehr festhalte, dann bin ich nicht mehr die Ich-Idee, bin ich weg, bin ich tot. So, und das ist natürlich das Dilemma für jede Ich-Idee, die immer ums Überleben kämpft. Also ein anderes Wort für Ich-Idee ist ein Überlebenskampf. Okay? Das heißt also, alles, was eine Ich-Idee ausdrückt, inklusive der Idee, frei zu sein, ist ein Überlebensding. So, das nun mal zur Ernüchterung heute Abend. Ich hoffe, ihr könnt das nehmen, weil es ist ganz wichtig, das zu wissen, dass es wichtig ist, die Tendenzen zu durchschauen und zu sehen, so wem oder was dienen die denn? Die dienen alle, egal welche, auch die Befreiung, der Idee des Ichs, einer sogenannten falschen Identität, zu überleben. So, okay, das heißt also, dafür investiert die Ich-Idee alles. Was jetzt dann passieren muss, ist das, was Hans-Gerd, was du ja machst, du gehst in Satsang und machst alles mögliche andere auch noch, was dem dient. Das ist super gut, weil das sicher in dir auch ganz vieles erlöst hat. Das hast du jetzt hier nicht gesagt, aber ich denke, dass du mir dazu stimmen wirst. Denn bei so viel Satsangs kann es nicht sein, dass da nichts passiert, es sei denn, du warst im Satsang mit deinem Hund und dein Hund hat dir Satsang gegeben. Aber wenn du mit jemandem im Satsang warst, der den Namen Satsang-Lehrer verdient, dann wird die Energie in dir einiges in Gang gesetzt und auch verändert haben. Sonst würdest du ja auch nicht dabei geblieben sein, denn nur das Leid allein reicht eigentlich nicht aus. So, also gut, wir sind noch immer dabei, dass die Ich-Idee beschäftigt werden muss. Die muss abgelenkt werden von der Idee, überleben zu wollen, hin zu einer Perspektive, die ihr etwas verspricht. Und zwar eine gigantische Qualität von Freiheit oder tolle Gefühle oder Glückseligkeit. Ja, alles, was in diese Richtung geht, ist wichtig. Das heißt jetzt nicht die ganze Zeit feiern, Kaffee trinken und eine Droge nach der anderen oder Alkohol trinken, rauchen und so weiter. Das heißt es nicht. Es heißt, eine richtige Orientierung zu haben, die deinem System entspricht, sodass es sich dahin orientiert, wo eigentlich sein Untergang ist. Also dieses Spiel mit der Motte und dem Licht. Also, dass du als die Motte fasziniert bist von der Sadhana. Und das Sadhana heißt nichts anderes, als eben dich dem zu öffnen, was du bist, in einer stimmigen Weise. Und das die ganze Zeit. Und in dieser Form verändert sich deine Energie grundsätzlich. Das heißt, diese Ich-Idee hat weniger Kraft und will dann auch nicht unbedingt noch so intensiv nach Luft schnappen oder überleben. Nach und nach löst sich das ganze Gefüge auf und die Energie geht dabei flöten. Das heißt also, die Energie löst sich in der Tätigkeit von dir selber auf, in dieser Aktivität der Ausrichtung auf dich selbst. So, und dann wird irgendwann mal ein Punkt kommen, und vielleicht hast du schon bald ja den Punkt erreicht, wer weiß, ja, wie lange das noch braucht, aber noch ist zu viel Energie da, so sehe ich es jedenfalls. Das heißt, du müsstest noch einen Teil deines Lebens in Sadhana verbringen und bis zu dem Punkt, wo von alleine die gesamte Aktivität wegfällt, weil sie einfach durchschaut ist als nicht dienlich und weil das nur dann geht, wenn die Energie weniger geworden ist. So, und dann kommt die Entscheidung, die auch nicht von dir kommt, sondern dann ist plötzlich so, dass da jegliches Tun aufhört. Und dann bist du an dem Punkt, wo das System kippen kann. Vorher nicht. Ich hoffe, das hilft. Ich sehe schon, plötzlich sind wir am Ende. Also Zeit gibt es ja wirklich nicht. So, Delilah, ist das Höchste, sagst du, einfach da sein? Fragst du, einfach da sein? Ja, einfach da zu sein, als das Gewahrsein. Das ist schon noch ein Unterschied. Aber die höchste Form für eine Ich-Idee, als Ausdruck einer Ich-Idee, ist die, einfach da zu sein. Also zunächst versuchen, da zu sein und dann einfach da zu ruhen, während alles Mögliche möglicherweise passiert oder auch nicht. So, Ramona, du sagst sehr nähernd, der Satz, sehr schön hier zu sein, danke, sehr gerne, freut mich, das zu hören. Und Nils, wenn das Ich im Kleinkindalter entsteht und man das lösen, durchlässig machen will, ist es dann nicht auch gut, sich diesem kleinen Ich liebevoll zuzuwenden oder ist das albern? Es kann für dich als ein Aspekt, der Verletzung erfahren hat, ganz wertvoll sein, wenn du keine liebevolle Zuwendung, sondern vielleicht das Gegenteil für dich erfahren hast, das dann irgendwann zu bekommen, um dieses Defizit zu beseitigen, damit du nicht die ganze Zeit dich unbewusst darauf ausrichtest, dass sich jemand dir liebevoll zuwendet oder die Aufmerksamkeit bekommst. Dann aber einen kleinen Ich und das mit dem Kind und so weiter, da halte ich nicht viel davon. Weil wir haben ja nicht jetzt ein kleines Kind in uns, sondern ein großes und mittleres und dies und das und jenes, sondern nur eine einzige Qualität, die eben glaubt, dass sie jemand ist. Beziehungsweise ein Ausdruck, der glauben kann für eine ganze Weile, bis er in sich selbst versinkt, dass er jemand ist. So. Frankie Hobson, Satsang Gassi gehen, sagst du? Das lese ich einfach mal vor, ohne es zu kommentieren. Und jetzt Dominik. Dominik, du sagst, bei mir ging der Übergang damals schleichend. Es kam irgendwann nicht mehr darauf an, was oder wer ich bin oder was ich richtig falsch mache und so weiter. Es ging vielmehr nur noch um das, was eben da ist in mir. Und das ist zu viel, Dominik, weißt du? Also das, du bist, für mich bist du noch nicht angekommen, auch wenn du sagst, du warst lange schon und so weiter, weil wenn lange schon und so weiter, als verwirklicht, dann kannst du da nicht mehr rausfallen. Also da es wieder zurückgekommen ist, hast du dich noch zu viel um das gekümmert, was eben in dir ist. Und wichtig ist, dass das Versinken passiert in der Qualität, in der nicht interessant ist, was in dir auftaucht, aber du dich als das siehst, in dem das auftaucht. Also das Gewahrsein. Das Gewahrsein ist die Position, die sich nicht einmischt und die nicht interessiert ist an dem, was auftaucht. So, Hans-Gerd, Theorie und Praxis. Ich verstehe alles komplett, was du sagst, kann es aber nicht so umsetzen. Dann ist der Moment noch nicht gekommen dafür. Dann ist irgendwas in dir noch in einer, vorsichtig ausgedrückt, in Anführungsstrichen, energetischen Depression. Bitte bestätigen. Bitte nochmal bestätigen. Bitte bestätigen Sie. Bitte bestätigen Sie. Der Roboter, der Satsang-Roboter. Hans, Gerd, bitte bestätigen. Bitte bestätigen Sie. Hans, Gerd, bitte bestätigen. Okay. Frankie Hobson. Sadhana schaltet sich bei mir aus und an. Es wird bemerkt, dass Anhalten angenehmer ist. Ja, das ist, wie es ist. Die Energie macht das. Und Hans-Gerd, du hast dich schon bedankt, bevor wir am Ende angekommen sind. Ich hoffe, dass das Ende noch nicht für dich gekommen ist. Du sagst, danke Moni, sehr hilfreich heute. Blessings to all people. Also Segen für alle, die anwesend sind, in jedem Fall. Frankie Hobson ist sehr dankbar und so weiter. Die ganzen Dankes lese ich, glaube ich, nicht vor. Das könnt ihr selber tun. Und Hans-Gerd, du sagst, yes. Ja, gut. Dann weißt du, wo der Ansatz ist. Es geht darum, dass du aus dieser Mühle rauskommst, dass du zu wenig Energie hast, um irgendwas für dich umzusetzen. Weil auch ein Satsang-Lehrer kann das für dich nicht machen. Er kann natürlich ganz viel in dir bewirken, aber nur, es geht nur so weit, wie dein System es erlaubt. Und wenn du voller Energie bist oder die Energie in dir von der Ich-Identität ausgelaufen ist, dann wird das passieren, dass Freiheit passiert. Ganz klar. Aber wenn du noch an dem Punkt bist, dass du erst umsetzen musst, dass du dich von der Ich-Idee noch bewusst löst und ihren Verlust nicht als extrem ängstlich empfindest, dann gilt es erst an dem Punkt zu sein, wo du die Energie dafür hast. Und das heißt, du müsstest dich mehr in Aktivität bewegen, müsstest schauen, was sind deine Glaubenssätze bezüglich Aktivität und Passivität und ob es sich lohnt, sich überhaupt zu investieren in der Welt. Und du müsstest aktiver werden, also körperlich was tun, um in die Energie zu kommen, die eben dir die Möglichkeit bietet, die Ich-Idee hinter dir zu lassen. So, und dann, tja, grundsätzlich die Haltung eben zu Energie oder zu was tun oder nicht tun, Aktivität und Passivität, das für dich nochmal anschauen. Okay, Dowie Jones, thank you for free satsang, money free. Yeah, that's it. That's how it is. Okay, take care. Vielen Dank für Satsang. Vielen Dank für eure Anwesenheit. Unser nächstes Event ist jetzt am kommenden Samstag. Da haben wir Online-Satsang. Das könnt ihr alles auf meiner Webseite nachvollziehen. Und nächste Woche ist für spontane Satsang-Besucher unser Sommerretreat. 7 Tage in der Nähe von Stuttgart, nahe bei Schwäbisch Hall. Ja, wäre schön, ich würde jemanden von euch auch da mal live sehen und vielen Dank für euer Sein. Dankeschön. Ciao, ciao.